Willkommen beim New Creation TV Podcast von Joseph Prince. Wir glauben, dass Gott heute eine besondere Botschaft für dich hat. Viel Spaß mit der Predigt.
Preis dem Herrn. Fahren wir dort in der Bibel fort, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Wir haben Römer 1, Vers 16 und 17 angerissen. Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Halten wir hier mal kurz inne und schauen, was Paulus sagt. Er sagt, ich schäme mich nicht des Evangeliums, der guten Nachricht von Christus. Warum sagte Paulus, ich schäme mich nicht? Gab es Menschen, die Paulus das Gefühl geben wollten, er müsse sich schämen? Ja. Das Evangelium hat etwas an sich, worüber sich einige abfällig äußern. Gewöhnlich sind das Menschen, die zwar Eifer für Gott haben, denen aber die richtige Erkenntnis fehlt. Sie wollen ihre eigene Gerechtigkeit errichten und ordnen sich deshalb nicht der Gerechtigkeit Gottes unter. Das waren die Menschen, die Paulus ständig belästigten. Paulus wurde nicht von Sündern belästigt. Es waren keine Atheisten, die ihn steinigen wollten. Er wurde von Menschen belästigt, die ihre eigene Gerechtigkeit errichten wollten und deshalb die Botschaft nicht mochten. Gerechtigkeit ist eine Gabe Gottes, denn ihr könnt euch nicht selbst retten. Aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Ihnen gefiel diese Botschaft nicht. Es gab Menschen, die das nicht hören wollten. Kräfte, die wollten, dass Paulus sich dafür schämt. Aber Paulus sagte, ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Und vergessen Sie nicht, das Evangelium von Christus ist das Evangelium der Gnade. In Galater Kapitel 1 schreibt Paulus, mich wundert, dass ihr euch so schnell abwenden lasst von dem, der euch durch die Gnade des Christus berufen hat, zu einem anderen Evangelium. Ist Ihnen aufgefallen? Er stellt die Gnade des Christus einem anderen Evangelium gegenüber. Mit anderen Worten, die Gnade des Christus ist das Evangelium, das Paulus predigte. Auch in der Apostelgeschichte sagt Paulus, dass sein Dienst darin bestand, das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen. Gnade ist nicht bloß ein Thema, Gnade ist nicht bloß eine Lehre. Gnade ist die Person Jesus Christus. Wenn wir Gnade predigen, predigen wir Jesus, die Schönheiten seiner Person, all seine Vollkommenheit, einschließlich der Vollkommenheit seines Werkes am Kreuz. Das, was er am Kreuz getan hat, ist so groß, dass wir es immer noch weiter entdecken. Ich bete im Namen von Jesus, dass uns diese Erkenntnis immer mehr verwandelt, sodass wir Jesus immer mehr Ehre bringen. Paulus sagt hier also, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung. Gemeint ist nicht nur Errettung von der Hölle, nicht bloß von der ewigen Verdammnis, sondern auch schon im Hier und Jetzt. Errettung hier ist dasselbe griechische Wort, das für Heilung, Wohlergehen, Wohlstand und Bewahrung benutzt wird. Das alles ist in der Definition von Errettung mit eingeschlossen. Für jeden, der glaubt. Also die Kraft Gottes zu unserer Errettung wird freigesetzt. Die Kraft Gottes zu unserer Errettung, Genesung, Bewahrung. Wollen wir die Kraft Gottes in einem bestimmten Lebensbereich erfahren? Je mehr wir hören, wie das Evangelium von Christus gepredigt wird, desto mehr erfahren wir seine Kraft. Einige Christen denken, ja, ich glaube an das Evangelium, ich bin gerettet. Häufig hören wir jedoch das Evangelium, haben aber vergessen, wie wir es anfänglich gehört haben, was uns eigentlich angesprochen hat. Wir meinen, es ginge hauptsächlich um Sündenerkenntnis. Aber wenn wir weiterlesen, steht hier, denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Eine andere Bibelübersetzung gibt es so wieder. Der aus Glauben gerecht ist, wird leben. Das ist der Kernpunkt des Evangeliums. Paulus sagte nicht, im Evangelium wird die Sündhaftigkeit des Menschen offenbart. Natürlich wird das vorausgesetzt. Der Mensch braucht einen Retter. Wir predigen das Evangelium, weil der Mensch in seiner Sünde verloren ist. Aber das Evangelium zeigt nicht auf die Sünde, sondern auf das Geschenk der Gerechtigkeit Gottes, das er jedem Menschen anbietet, durch das, was Christus am Kreuz getan hat. Halleluja! Unsere Herausforderung ist häufig, dass so viele Christen meinen, es muss in der Kirche mehr gegen Sünde gepredigt werden. Doch in der Bibel steht, Hätten die ganzen Opfer im Alten Testament wirklich gewirkt, dann hätten die Opfernden kein Bewusstsein von Sünden mehr gehabt. So drückt es der Verfasser von Hebräer 10 aus. Denn weil das Gesetz nur einen Schatten der zukünftigen Heilsgüter hat, nicht die Gestalt der Dinge selbst, so kann es auch mit den gleichen alljährlichen Opfern, die man immer wieder darbringt, die Hinzutretenden niemals zur Vollendung bringen. Hätte man sonst nicht aufgehört, Opfer darzubringen, wenn die, welche den Gottesdienst verrichten, einmal gereinigt, kein Bewusstsein von Sünden mehr gehabt hätten? Schauen Sie sich das an. Ist man einmal gereinigt, das Wort hier ist Hapax, ist man einmal gereinigt, sollte man kein Bewusstsein von Sünden mehr haben. Das heißt, Sündenbewusstsein als ein Merkmal von Heiligkeit in der Kirche zu sehen, ist eine falsche Vorstellung. Es gibt die Vorstellung, je mehr man sich seiner Sünde bewusst ist, desto mehr kann man etwas gegen sie unternehmen und von ihr befreit werden. Nichts liegt der Wahrheit ferner. Sündenbewusstsein sollte dazu führen, die Realität des Sündenfalls zu sehen und zu der Erkenntnis zu gelangen, ich kann meine Sünde nicht selbst überwinden. Ich kann nur durch das Evangelium von Jesus Christus befreit werden, indem ich sein Geschenk der Gerechtigkeit annehme. Denn als das Ausmaß der Sünde immer größer wurde, ist Gottes Gnade noch grenzenloser geworden.
Amen.
Das Evangelium zeigt also auf seine Gerechtigkeit. Nun steht in 2. Korinther 5, Vers 21, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes gemacht würden. Ist Ihnen aufgefallen, dass hier zweimal das Wort machen vorkommt? Gott hat Jesus für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes gemacht würden. Zweimal machen, doch im Griechischen sind das zwei unterschiedliche Wörter. Das ist hochinteressant. Deshalb geben es andere Bibelübersetzungen so wieder. Er hat ihn für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes werden würden, weil es im Griechischen zwei unterschiedliche Wörter für machen sind. Das erste Wort, Gott hat Jesus für uns zur Sünde gemacht, ist poio. Poio bedeutet, etwas zu gestalten. Zu gestalten. Besonders ein Kunstwerk. Dabei schwingt der Gedanke mit, etwas Ansprechendes zu kreieren. Doch im Zusammenhang hier scheint es das Gegenteil zu sein. Denn Gott hat Jesus für uns ja zur Sünde gemacht. In Wirklichkeit ist es jedoch ein großes Kunstwerk. Es zeigt die Schönheit des Herrn, uns so sehr zu lieben, dass er unsere Sünden in Jesus hineingegossen und ihn für uns am Kreuz zur Sünde gemacht hat. Das entsprechende Nomen von poio ist übrigens poema, wovon wir die Wörter poem und poetisch ableiten. Dieses Nomen wird auch in der Bibelstelle benutzt, die ich anfangs zitiert habe. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Und dann sagt er weiter, denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Gott hat uns dafür bestimmt, dass wir das ausführen, was er für uns vorbereitet hat. Er kann für Sie und mich jeweils Unterschiedliches vorbereitet haben, aber er hat uns alle dazu bestimmt, es auszuführen. Beachten Sie hier besonders die Formulierung, wir sind seine Schöpfung. Das griechische Wort ist poema, von poio. Ein Kunstwerk. Poesie. Sie und ich, wir sind ein Kunstwerk. Wir sind lebendige Gedichte, lebende, atmende Gedichte. Wo wir auch hinkommen, erzählen wir von der Schönheit und Vorzüglichkeit unseres Herrn Jesus Christus.
Amen.
Durch unser Leben verkünden wir die Herrlichkeit Gottes. Wir sind also seine Schöpfung. Wir sind nicht unsere eigene Schöpfung, wir sind sein Kunstwerk. Hören Sie also auf, sich durch eigene Anstrengung bessern zu wollen. Schauen Sie lieber zum Herrn. Das, was der Herr erschafft, ist immer etwas Schönes. Nun steht hier aber, dass er Jesus für uns zur Sünde gemacht hat, poio. Es muss also irgendeine Kunstfertigkeit darin bestehen, dass Gott all unsere Sünden auf Jesus gelegt und ihn für uns zur Sünde gemacht hat. Das wird dadurch verdeutlicht, dass in 3. Mose das Schuldopfer als hochheilig bezeichnet wird. Andere Opfer, beispielsweise das Brandopfer, werden bloß als heilig bezeichnet. Alle alttestamentlichen Opfer weisen zwar auf das eine Opfer von Jesus, aber sie verdeutlichen verschiedene Aspekte. So wird das Brandopfer nicht als hochheilig bezeichnet, sondern nur als heilig. Das Schuld- und Sündenopfer hingegen wird als hochheilig bezeichnet. Warum? Aus folgendem Grund: Das Opfer von Jesus soll Gott verherrlichen. Ja, er hat sein Leben zu unserem Vorteil niedergelegt. Daran denken wir meist als erstes, dass er gestorben ist, damit unsere Sünden vergeben werden können. Doch das höchste Ziel für den Tod von Jesus am Kreuz ist, Gott in all seinen Eigenschaften zu verherrlichen, in seiner ganzen Person, in all den Ansprüchen seiner göttlichen Gerechtigkeit, die er an sie und mich stellt. Das Blut von Jesus hat diese Ansprüche ganz und gar erfüllt. Alle heiligen Ansprüche eines dreifach heiligen Gottes. Dieser Aspekt der Verherrlichung Gottes wird durch das Brandopfer versinnbildlicht. Beim Schuldopfer hingegen sehen wir, wie Jesus für uns am Kreuz zur Sünde geworden ist. Das kann bei uns mitunter Gedanken erzeugen, die den Herrn als ein bisschen niedrig ansehen. Wir mögen Gedanken haben, die nicht biblisch sind, und uns ein Bild von Jesus geben, das der Vater nicht vorgesehen hat. Deshalb bezeichnet er dieses Opfer als hochheilig. Als Jesus zur Sünde wurde, da war das ein hochheiliges Opfer, damit wir kein falsches Bild von ihm bekommen. Wir sollen wissen, obwohl er in dem Moment am Kreuz zur Sünde wurde, war es ein hochheiliges Opfer. Und jeder, der es berührt, wird heilig. Also Jesus wurde am Kreuz zur Sünde. Aber es war dem Herrn ein hochheiliges Opfer. Das machen im zweiten Teil des Verses dann, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes gemacht würden, ist das Wort Ginomai. Ginomai bedeutet ins Dasein kommen. Etwas, was vorher nicht existiert hat, existiert nun. Es hat auch die Konnotation von geboren werden. Es wird durch Geburt hervorgebracht. Das weist auf das Konzept der Wiedergeburt. Wussten Sie das? Durch die Wiedergeburt werden wir als Gerechtigkeit Gottes geboren. In Epheser steht, dass wir in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit geschaffen sind. Dadurch legen wir die alten Gewohnheiten und früheren Verhaltensweisen des alten Menschen ab und werden zu den Menschen, die wir wirklich sind. Indem wir im Geist unserer Gesinnung erneuert werden. Wie geschieht diese Erneuerung? Indem wir uns auf den neuen Menschen konzentrieren. So legen wir die früheren Gewohnheiten unseres alten Menschen ab, die sündhaften Verhaltensweisen, die destruktiven Wege. Wir legen sie ab, indem wir einen Sinneswandel durchmachen. Indem wir uns innerlich darauf ausrichten, dass wir heute in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit geschaffen sind. Also, am Kreuz machte, Poio, Gott Jesus zur Sünde, damit Sie und ich sozusagen als neue Spezies, als eine neue Schöpfung hervorgebracht werden können. Geschaffen. In wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. In Christus sind wir zur Gerechtigkeit Gottes geworden. Und die ganze Hölle erschaudert an dem Tag, an dem wir nicht nur vom Kopf her, sondern auch im Herzen wissen, dass wir die Gerechtigkeit Gottes sind. Selbst wenn wir uns ungerecht vorkommen, wenn wir versagen, wenn wir uns weit weg von Gott fühlen, solange wir einmal wiedergeboren wurden, sind wir immer noch die Gerechtigkeit Gottes in Christus. Wir müssen unsere sündhaften Gewohnheiten bloß abschütteln. Wir müssen uns von ihnen abwenden, weil sie nicht dem entsprechen, wer wir sind. Wir sind die Gerechtigkeit Gottes in Christus.
Praise the name of Jesus.
Es ergreift mich immer wieder, über die Gerechtigkeit Gottes zu predigen, weil es noch so viele Menschen gibt, auf die das zutrifft, was Paulus über seine jüdischen Zeitgenossen schrieb. Denn weil sie die Gerechtigkeit Gottes nicht erkennen und ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten trachten, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. Wie viele Christen sagen heute im Grunde, ja, man darf ruhig über Gottes Gerechtigkeit lehren, aber wir dürfen nicht vergessen, unsere eigene Gerechtigkeit zu errichten. Beides gleichzeitig geht nicht. Es ist wie Wasser und Öl. Sie vermischen sich nicht. Entweder empfangen wir Gottes Gerechtigkeit, die was ist? Ein Geschenk. Oder wir errichten unsere eigene Gerechtigkeit. Was hätten Sie lieber? Das eine ist eine Abwärtsspirale ins Versagen, in Depression und Finsternis. Das andere bringt Freude, Friede und die Frucht des Geistes. Je mehr wir uns dessen bewusst werden, desto mehr erleben wir es. Preis sei dem Herrn. Paulus sagt von vielen seiner Zeitgenossen, dass sie die Gerechtigkeit Gottes nicht erkennen. Warum erkannten sie sie nicht? Weil es etwas war, was bis dahin nicht existiert hatte. Es kam erst ins Dasein, als Jesus am Kreuz starb und Gott ihn für sie und mich zur Sünde machte. Poio. Sie und ich wurden zur Gerechtigkeit Gottes in Christus.
Halleluja. Amen.
Gott möchte, dass wir uns heute dessen bewusst sind. Können wir uns darauf etwas einbilden? Werden wir dadurch hochnäsig und selbstgerecht? Nein, im Gegenteil. Ein Gefühl der Selbstgerechtigkeit entsteht, wenn man seine eigene Gerechtigkeit errichten will und das Gefühl hat, einiges richtig gemacht zu haben. Das Geschenk der Gerechtigkeit hingegen, wenn man dieses Geschenk empfängt, erzeugt es Demut. Dann ist man voller Dankbarkeit. Das griechische Wort für Danksagung ist Charis, dasselbe Wort wie für Gnade. Wer Gnade empfängt, der ist voller Dankbarkeit. Dann sagt man Gott Dank, weil man weiß, dass es nicht das eigene Tun ist. Stolz wird man nur, wenn man meint, man habe etwas selbst erreicht. Wenn man sich dann auch noch mit jemandem vergleicht, der unmoralisch ist, fühlt man sich so richtig gut. Wer nur auf dieser horizontalen Ebene bleibt, der findet immer jemanden, dem er überlegen ist. Messen wir uns hingegen an Gottes Gerechtigkeit, haben wir nichts zu bieten. Deshalb hat er uns das alttestamentliche Gesetz gegeben. Nicht, damit wir dadurch gerechtfertigt würden, sondern damit das Maß der Übertretung voll würde. Einige mag das schockieren. Gott hat das Gesetz nicht gegeben, damit Menschen es halten können. Gott hat das Gesetz gegeben, damit es ganz viele Übertretungen gibt und den Menschen klar wird, wie sündig sie sind. Je mehr der Mensch versucht, das Gesetz zu halten, desto mehr tritt seine sündige Natur zutage. Erst erhebt sich die sündige Natur stolz und sagt, ich kann das halten, ich schaff das. Doch je mehr sie sich anstrengt, desto mehr zeigt sich, dass sie nur Verdorbenheit hervorbringen kann. Sie kann nur moralische Verwerflichkeit produzieren. Im zweiten Teil des Verses sagt der Apostel Paulus hier, denn weil sie die Gerechtigkeit Gottes nicht erkennen und ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten trachten, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. Sehen Sie das? Beides gleichzeitig geht nicht. Entweder nimmt man Gottes Gerechtigkeit an und unterwirft sich ihr, oder man versucht, seine eigene Gerechtigkeit zu errichten. Im letzten Fall kann man sich nicht der Gerechtigkeit Gottes unterwerfen. Daran ist nichts zu drehen und zu deuteln. Jetzt Römer 5, Vers 19. Denn gleich wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen zu Sündern gemacht worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten gemacht. Warum sind Sie heute gerecht? Ist es aufgrund Ihres Gehorsams? Nein, es ist aufgrund des Gehorsams des einen. Wer ist das? Jesus. Dieser Glaube ist ein innerer Kampf. In 2. Korinther 10 steht, dass wir unsere Gedanken gefangen nehmen unter den Gehorsam Christi. Konzentrieren Sie sich immer darauf, dass es sein Gehorsam ist, der Sie gerecht gemacht hat.
Halleluja.
Der Gehorsam in diesem Vers ist sein Gehorsam gegenüber dem Vater, in dem er am Kreuz starb. Dieser Gehorsam hat uns gerecht gemacht, genauso wie vorher durch den Ungehorsam Adams wir alle zu Sündern gemacht wurden. Durch ihn wurden wir alle zu Sündern. Bestimmt schauen heute viele Menschen zu, die dieses Evangelium noch nie kennengelernt haben. Ihnen ist gesagt worden, du musst gehorchen, du musst ein Leben führen, das Gott gefällt. Und wenn du dann stirbst, holt er dich in den Himmel. Doch das ist nicht das Evangelium. Das Evangelium besagt, sie sind ein Sünder, weil Adam gesündigt hat. Der erste Mensch hat gesündigt und seitdem liegt die Sünde der Menschheit im Blut. Sie wurden als Sünder geboren. Sie mögen sagen, das ist aber unfair. Nun, wäre Ihr Großvater mit 3 Jahren gestorben, dann wären Sie heute nicht hier und könnten nicht sagen, das ist unfair. Es ist einfach eine Tatsache des Lebens. Aber umgekehrt hat Gott seinen Sohn gesandt, um der zweite Adam zu sein. Um ein Neubegründer der Menschheit zu werden. Genauso wie der erste Adam der Begründer der Menschheit war, so hat Gott den zweiten Adam gesandt. Jesus ist ein neuer Adam. Als er am Kreuz starb, hat sein Gehorsam uns gerecht gemacht. Jetzt hören Sie genau zu. Manchmal versagen Sie und ich immer noch, was bedeutet, dass wir Gott nicht so gehorchen, wie wir sollten. Aber wissen Sie was? Unser Gehorsam hat uns nicht gerecht gemacht. Genauso wenig macht uns unser Ungehorsam ungerecht. Es ist sein Gehorsam, der uns gerecht macht. Gott hat unseren Gehorsam aus der Gleichung gestrichen, sodass wir uns nichts auf unsere eigenen Bemühungen einbilden können. Gott hat das Ganze aus der Hand des Menschen genommen. Und damit auch aus der Reichweite des Teufels.
Halleluja.
Solange der Teufel Jesus nicht von seinem Thron stoßen kann, können Sie und ich auch nicht unsere Gerechtigkeit einbüßen, also keine Chance. Jesus hat sich ganz fest auf den Thron gesetzt, weil sein Werk ein für allemal getan ist. Er hat für immer ein einziges Opfer dargebracht. Das steht in Hebräer 10. Das eine Opfer gilt für immer. Jesus ist nicht wie die alttestamentlichen Priester, die sich täglich neu hinstellen und immer wieder Opfer darbringen mussten. Sie mussten sich immer wieder hinstellen und neu opfern. Dann kam Jesus. Er aber hat sich, nachdem er ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht hat, das für immer gilt, zur Rechten Gottes gesetzt. Nicht wiederholte Opfer, wie die Priester sie darbrachten, sondern ein einziges Opfer, er selbst am Kreuz.
Once and for all. Halleluja.
Er hat sich gesetzt, weil sein Werk vollbracht ist. Preis sei dem Namen Jesus.
Amen.
Das müssen wir uns schmecken lassen. Daran müssen wir kauen, das müssen wir verinnerlichen. Diese Wahrheiten müssen wir uns einverleiben, darüber meditieren und Gott alle Ehre geben. Wissen Sie, ein Beschenkter, der Wertschätzung für ein Geschenk ausdrückt, erfreut den Schenkenden. Wir sollten Gott unseren Dank ausdrücken, vor allem dadurch, dass wir es glauben und entsprechend leben. Indem wir uns darüber freuen, dass wir Menschen sind, denen vergeben wurde, dass wir in Gottes Augen voll in Ordnung sind. Selbst wenn irgendeine Versuchung oder Sünde immer wieder an Ihnen nagt, liebe Zuschauer, bekennen Sie einfach weiter, wer Sie sind. Der Teufel möchte Sie anhand Ihrer Gewohnheiten definieren, anhand Ihres Versagens. Ja, auch anhand Ihres jüngsten Versagens. Der Teufel möchte Sie anhand Ihrer sündhaften Gedanken definieren. Doch das sind Sie nicht. Sie entwickeln sich weiter. Aber die unumstößliche Tatsache ist, dass Sie zur Gerechtigkeit Gottes gemacht worden sind. In dem Moment Ihrer Wiedergeburt wurden Sie als Gerechtigkeit Gottes geboren. Bekennen Sie, wer Sie sind. Indem Sie bekennen, wer Sie sind, überwinden Sie, was Sie tun.
Amen.
Denken Sie immer ans folgende Prinzip. Wer Sie sind, ist Ihr Stand. Was Sie tun, ist Ihr Zustand. Manchmal sind Sie deprimiert, manchmal traurig, manchmal fühlen Sie sich aufmüpfig, Sie wollen rebellieren. Manchmal fühlen Sie sich gut und wollen etwas Gutes tun. All das ist bloß Ihr schwankender Zustand. Ihr Stand hingegen schwankt nicht. Ihr Stand bleibt ewig gleich. Sie sind die Gerechtigkeit Gottes, das ist Ihr Stand. Beurteilen Sie Ihren Stand nie, nie anhand Ihres Zustandes. Ihr Zustand schwankt. Er kann heute gut und morgen schlecht sein. Doch Ihr Zustand bestimmt nicht, wer Sie sind, Ihr eigentliches Ich, Ihren Stand. Der bleibt stets gleich. Beurteilen Sie Ihren Zustand immer anhand Ihres Standes. Schauen Sie Ihren Sünden direkt in die Augen. Leugnen Sie sie nicht, rechtfertigen Sie sie nicht. Schauen Sie sie direkt an und sagen Sie, das bin nicht ich. Ich bin kein nachtragender Mensch, kein wütender Mensch, kein depressiver oder ängstlicher Mensch. Das bin ich nicht. Ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus. Beurteilen Sie Ihren Zustand anhand Ihres Standes.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass diese Predigt dich gesegnet hat. Weitere Inhalte von Joseph Prince findest du auf unserer Website newcreationtv.org/de. Wir wünschen dir Gottes Segen und Gunst und beten, dass du seine Liebe erfährst.